Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Gewinn-Podcast moderieren zu dürfen. Heute geht es um zwei der beliebtesten Anlageformen für private Immobilieninvestoren, das Bauherrenmodell und Vorsorgewohnungen. Was die beiden unterscheidet, ab wie viel Kapital man einsteigen kann und welche Renditen man sich erwarten darf, werden wir gleich diskutieren. Dazu begrüße ich bei mir im Studio Immobilienprofi Walter Neumann von Valuita. Herzlich willkommen.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Neumann, Valuita ist ein junges Unternehmen, das sich mit dem Online-Vertrieb von verschiedenen Immobilieninvestments beschäftigt. Der Schwerpunkt liegt auf Bauherrenmodellen und Vorsorgewohnungen, aber auch Anleihen von Immobilienunternehmen.
Ja, das stimmt. Wir sind zwar ein sehr junges Unternehmen, wir sind seit letzten November auf dem Markt in Österreich, aber ein Unternehmen mit jeder Menge Erfahrung seiner handelnden Personen. Alle Personen, die im Unternehmen tätig sind, sind eigentlich fast 20 Jahre in der Immobilienbranche, entweder im Vertrieb oder in der Entwicklung von Immobilien tätig und daher doch eine sehr, sehr große Erfahrung in diesem Bereich vorhanden. Wir haben auf der einen Seite einen Online-Portal entwickelt, wo man kurzfristige Immobilienveranlagungen online zeichnen kann, aber auch genauso die klassische physische Beratung im Bereich Bauernmodelle und Vorsorgewohnungen in unserem Angebot.
Schwerpunkt beim Angebot liegt auf Wien und Graz, sieht man auf der Webseite, aber prinzipiell sind Sie für Veranlagungen in ganz Österreich offen.
Ja, also momentan ist die Konzentration auf Graz und Wien, aber in Wirklichkeit ist ganz Österreich für uns interessant, wobei man schon sagen muss, dass hier vor allem die Bundeshauptstädte am interessantesten sind.
Wenn jetzt eine Anlegerin oder ein Anleger zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte in Immobilien investieren, ich habe schon von den beiden Anlageformen Bauherrenmodell, Vorsorgewohnung gehört, suche vielleicht etwas, wo die Kinder später einziehen können, wenn sie in Wien oder Graz studieren, was würden Sie dann als erstes empfehlen?
Sollten die Kinder tatsächlich einziehen wollen später mal, ist in Wirklichkeit nur die Vorsorgewohnung eine Möglichkeit, weil ja beim Bauernmodell nur ideelle Anteile verkauft werden und hier ein Eigennutzen später eigentlich undenkbar, eigentlich gar nicht möglich ist. Die Frage ist immer, was ich dann stelle, ziehen die Kinder tatsächlich irgendwann mal in die Wohnung ein, weil ich sehe es bei Klienten, dass man zumeist ja die falsche Wohnung kauft für später mal, weil die Kinder wollen dann eine WG, sie gehen nicht nach Wien, sondern nach Graz studieren und nach Innsbruck. Das heißt, jetzt schon die passende Wohnung für in 20 Jahren zu kaufen, ist relativ schwierig.
Da haben wir aber gleich einen der großen Unterschiede zwischen Vorsorgewohnung und Bauherrenmodell. Beim Bauherrenmodell kaufe ich einen Hausanteil, bei der Vorsorgewohnung kaufe ich Wohnungseigentum. In einen Hausanteil kann ich später also nicht einziehen. Der ist nicht mit Eigentum an einer konkreten Wohnung verbunden. Aber ich stehe beim Hausanteil, beim Bauherrenmodell genauso im Grundbuch wie bei der Vorsorgewohnung.
Wenn das Bauherrenmodell als Miteigentümergemeinschaft aufgebaut ist, was die klassischste Form ist, dann stehen Sie mit dem Anteil oder der Anleger mit dem Anteil genauso im Grundbuch wie einer Eigentumswohnung. Sollte das Bauherrenmodell als KG-Beteiligung aufgebaut sein, dann steht die KG im Grundbuch und Sie im Prinzip oder der Anleger im Firmenbuch dann mit seinem Anteil. Aber die Grundbüchersicherheit ist hier genauso gegeben wie bei einer klassischen Vorsorgewohnung.
Es heißt immer wieder, der Österreicher steht lieber im Grundbuch als im Firmenbuch?
Das stimmt, ist richtig. Also das Grundbuch hat schon einen gewissen Wert in Österreich, ist auch so, wobei ich sagen muss, in Wirklichkeit, wenn es sauber gemacht wird und die meisten Emittenten in Österreich machen saubere Modelle, ist auch ein KG-Modell durchaus mit Vorteil behaftet.
Bleiben wir noch beim Bauherrenmodell. Ein Haus kann man jetzt auf beliebig viele Anteile aufteilen. Wie groß ist denn der kleinste Anteil normalerweise? Wie viel Kapital brauche ich für so einen Hausanteil?
Zumindest 100.000 Euro ist die Mindestinvestitionssumme. Das ergibt sich einfach daraus, alles was darunter ist, würde man einen Kapitalmarktprospekt machen müssen, was die meisten Anbieter oder eigentlich kein Anbieter am Markt macht. Der Eigenkapitalanteil ist aber deutlich geringer für jene, die das Ganze finanzieren wollen. Das heißt, wir liegen beim Bauermodell so zwischen 20% und 35% Eigenkapital. Das heißt, zwischen 20.000 und 35.000 Euro ist so der Mindesteigenkapitalanteil, was ein Anleger einbringen muss, um hier investieren zu können.
Also 20.000 bis 35.000 Euro muss ich beim Start einmal Cash haben. Das heißt aber auch, je weniger Eigenkapital, desto mehr Geld muss ich später zuschießen, weil dann wahrscheinlich die Mieteinnahmen nicht die Kreditrückzahlungsraten decken werden, oder?
Genau so ist es. Also umso mehr Fremdkapital, das ich aufnehme, umso höher die Unterdeckung in Folge. Das heißt, umso höher ist der unter Anführungsstrichen Sparplan, den ich im Prinzip den Kredit dann abzahlen muss oder kann. Das hat ja alles Vor- und Nachteile. Ich muss halt am Anfang nicht ganz so viel Eigenkapital aufwenden. Wichtig vielleicht noch zu sagen, bei den meisten Bauernmodellen ist das Eigenkapital nicht auf einmal einzubringen, sondern auf 2 bis 4 Raten. Das heißt, die 25.000 Euro brauche ich nicht sofort, sondern habe da auch noch die Möglichkeit, diese in Wirklichkeit auf 3 Jahre aufzuteilen. Aber natürlich, der Nachstoß wird umso höher, umso geringer das Eigenkapital am Anfang.
Wenn ich jetzt mit minimalem Eigenkapital einsteige, wie lange muss ich dann noch Kapital zuschießen? Wie lange dauert das üblicherweise, bis der Kredit dann rückgeführt ist?
Kommt auch immer auf das Modell drauf an und auf den Emittenten, wie er kalkuliert. Im Durchschnitt sind die Laufzeiten der Kredite immer 15 Jahre eingerechnet, so lange wie auch die 15. A verläuft in Wirklichkeit. Bei den Wiener Modellen ab und zu wird auch mit 20-jährigen Krediten gerechnet. Das kommt immer darauf an, wie viel Zinsen, dass ich abschreiben kann, dass ich den Totalgewinn erreiche und somit nicht Liebhaber werde, weil das ist ein bisschen ein Problem, weil dann müssten Sie steuerliche Vorteile, die Sie beim Bauermodell generieren, zurückzahlen.
Kommen wir zur Vorsorgewohnung. Wie viel Kapital brauche ich da? Ab wie viel Euro bin ich da dabei?
Bei der Vorsorgewohnung schaut es ein bisschen anders aus, weil bei einer Vorsorgewohnung kann ich halt nur eine ganze Wohnung kaufen. Also ich kann nicht nur einen Anteil einer Wohnung kaufen. Dadurch ist das Kapital, das ich aufwenden muss, zumeist ein bisschen höher, weil bei den derzeitigen Quadratmeterpreisen und bei den Durchschnittswohnungen, die so als Vorsorgewohnungen verkauft werden oder gekauft werden, das sind so um die 45 bis 55 Quadratmeter, na ja, bin ich halt deutlich über diesen 100.000 Euro. Also ein Einstieg wird bei rund 200.000 Euro möglich sein, plus minus natürlich, je nachdem, wo man kauft, welche Lage das man kauft, ist natürlich unterschiedlich vom Preis her. Das Eigenkapitalanteil ist ähnlich, wobei man bei Vorsorgewohnungen auch teilweise mit noch geringeren Eigenkapital arbeiten kann, natürlich auch der Nachschuss dann wieder dementsprechend höher in den Folgejahren.
Also auch da decken die Mieteinnahmen dann nicht die Kreditrückzahlungsrate. Die 200.000 Euro, die waren jetzt ein Beispiel für Wien oder sind die Preise in Graz ähnlich hoch oder kann ich da noch günstiger einsteigen?
Für eine kleine Wohnung in Wien und für eine ein bisschen größere Wohnung in Graz, wobei die Preise, sage ich, in Graz natürlich noch billiger sind wie in Wien, aber auch schon auf einem durchaus, ich will nicht sagen hohen Niveau, aber doch gehobenem Niveau, sagen wir es so. Also die Preise sind natürlich, das, glaube ich, hat mittlerweile jeder mitbekommen in den letzten Jahren, doch stark gestiegen, wobei ich sagen will, dass wir hier sicher noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Also wir sind meiner Meinung nach noch nicht bei einer Immobilienblase angelangt.
Die Preise, die Sie jetzt genannt haben, das sind immer Nettopreise bei den Vorsorgewohnungen. Also die Umsatzsteuer ist da schon rausgerechnet.
Ja, also sowohl beim Bauernmodell als auch bei der Vorsorgewohnung rede ich immer von Nettopreisen, wo die Umsatzsteuer in Wirklichkeit schon herausgerechnet ist.
Was passiert mit den Mieteinnahmen bei der Vorsorgewohnung? Ist es klar, ich habe die eine Wohnung, ich habe einen Mieter drinnen, die Mieteinnahmen fließen an mich. Wie schaut es beim Bauheimmodell aus? Da habe ich einen Anteil am Haus. Werden die Mieteinnahmen dann anteilig aufgeteilt? Wie funktioniert das?
Ja, genauso funktioniert es. In Wirklichkeit kommen alle Mieteinnahmen in einen Topf. Die Kosten werden abgezogen und was unterm Strich überbleibt, wird anteilsmäßig an die Miteigentümer ausbezahlt.
Das ist der sogenannte Mietenpool.
Ist im Prinzip ein Mietenpool, gibt es teilweise bei so Vorsorgewohnungsmodellen auch, dass man auch sagt, okay, ich habe gewisse Wohnungen in einem Mietenpool, hat einen gewissen Vorteil, weil natürlich, wenn ich eine Einzelwohnung habe, habe ich ein gewisses Leerstandsrisiko, weil wenn meine Wohnung gerade leer steht, habe ich auch keine Mieteinnahmen. die meisten Investoren vergessen, dass sie dann nicht nur keine Mieteinnahmen haben, sondern auch noch Leerstandskosten. Das heißt, sie haben tatsächlich noch mehr einzuzahlen. Das ist immer ganz wichtig, das auch zu berücksichtigen. Dadurch hat dieser Mietenpool zumindest in der Finanzierungsphase einen gewissen Vorteil, weil ich hier mit Fixeinnahmen, fix unter Anführungsstrichen, aber doch mit sehr guten Einnahmen während der Finanzierungsphase rechnen kann.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle Wohnungen im Haus leer stehen, ist relativ gering. Das heißt, es fließen eigentlich immer Einnahmen.
Normalerweise müssten eigentlich immer Einnahmen fließen. Wobei in Zeiten wie diesen habe ich so viel erlebt, dass ich gar nichts mehr ausschließen will. Aber dass ein Haus ganz leer steht, schließe ich eigentlich. Kann man eigentlich ausschließen.
Das wäre schon ein großes Pech. Jetzt haben wir gesagt, dass ein Bauherrenmodell etwas für Menschen ist, die die Immobilie rein als Investment sehen, dort später nicht einziehen wollen. Aber warum kann man eigentlich nicht den Hausanteil genauso groß machen wie eine konkrete Wohnung, also den Hausanteil an eine konkrete Wohnung knüpfen? Beispiel, ein Haus hat 10 Wohnungen, die gleich groß sind, es gibt 10 Anteile.
Das geht auch, aber nur in gewissen Bundesländern in Österreich, nämlich in der Steiermark, wo man im Prinzip ein wohnungsbezogenes Bauherrenmodell machen kann, wo man genau die Anteile einer Wohnung kauft und auch dann nach Fertigstellung die Wohnung parifiziert wird. Mir wird auch da mit der Parifizierung eingetragen und die Wohnung gehört einem. Ist jedoch trotzdem so, dass man diese Wohnung dann 20 Jahre einem Mietenpool zur Verfügung stellt und auch hat wieder diesen Risikoausgleich, dass man das Einzelvermietungsrisiko hat. Warum das nur in der Steiermark funktioniert, kann man auch sagen, das hat mit den Förderrichtlinien zu tun. In Wien zum Beispiel liegt die Förderung auf der Liegenschaft. In Graz wird jede einzelne Wohnung gefördert. Das heißt, der Förderbeitrag geht auf eine konkrete Wohnung und dadurch kann ich hier auch, sage ich, parifizieren und kann trotzdem die Förderung in Anspruch nehmen.
Bei Vorsorgewohnungen gibt es ja keine Landesförderungen. Das ist ein Spezifikum des Bauherrenmodells. Was haben eigentlich die Bundesländer davon, wenn sie Wohnprojekte von privaten Investoren fördern? Die erwarten sich doch sicher eine Gegenleistung.
Ja, und die Gegenleistung gibt es auch. Also durch Bauherrenmodelle wird in Wirklichkeit leistbares Wohnen geschaffen, weil jeder, der Förderung in Anspruch nimmt, hat auch gewisse Förderrichtlinien zu beachten und die sind meistens ausgestaltet in einer Mietdeckelung. Das heißt, durch Bauherrenmodelle wird leistbares Wohnen geschaffen und das auch im Interesse der öffentlichen Hand.
Wie lange ist die Miete dann gedeckelt? Auf ewig oder auf 10 Jahre oder auf 20 Jahre?
Kommt immer darauf an, wie lange die Förderdauer ist. Meistens 15 Jahre, eine Deckelung. Wobei man da muss man auch wieder die einzelnen Förderungen anschauen. Es gibt in Wien unterschiedlichste Förderungen, dann auch in der Steiermark, in Oberösterreich, weil Förderungen sind Landessache in Wirklichkeit. Das heißt, da muss man genau schauen. Also es gibt, wenn man Wien hernimmt, zum Beispiel für Althaussanierung, gibt es tatsächlich eine Deckelung über 15 Jahre, wo ich die Miete nur an den Zinssatz anpassen darf. Ja. Bei Neubauherrenmodellen, das heißt Abbruch Neubauten, habe ich nur am Anfang eine gedeckelte Miete, die ich aber laufend dann mit dem Index anpassen darf. In der Steiermark gibt es dann wieder andere Regelungen, aber so funktioniert es im Prinzip. Generell kann man sagen, dass Bauherrenmodelle unter dem Marktniveau liegen vom Mietpreis und dadurch tatsächlich ein günstigeres Wohnen für Leute, die einfach noch leistbaren Wohnen suchen, garantieren.
Hat den Vorteil, dass der Leerstand dann wahrscheinlich relativ gering ist, weil man günstige Wohnungen anbietet.
Ja, also oft ist es so, dass tatsächlich schon bei Fertigstellung die Wohnungen oder die Häuser voll vermietet sind, weil wenn der Preis unter dem Marktniveau liegt natürlich, zieht jeder gerne in eine neue Wohnung ein. Noch dazu muss man sagen, dass bei den führenden Anbietern am Markt bei Bauermodellen die Wohnungen perfekt ausgestattet sind. Das heißt, da sind Küchen drinnen mit allen Elektrogeräten, die Bäder sind perfekt ausgestattet. Das heißt, der Mieter braucht nur seine paar Möbel und kann in Wirklichkeit einziehen.
Wenn die Landesförderung ausgelaufen ist, dann darf man aber zum Marktpreis vermieten.
Ja.
Bei der Vorsorgewohnung kann ich ja von Anbeginn an zum Marktpreis vermieten, bin ich nicht beschränkt, zumindest solange es sich um einen Neubau handelt. Sehen Sie da die maximalen Mieten schon erreicht oder schon ausgereizt in Österreich?
Österreichweit, es ist schwer zu sagen. Ja. Wir sind natürlich jetzt schon in einem Niveau, wo man sagen muss, es wird langsam schwierig für den Durchschnittsverdiener, es sich leisten zu können, in eine Neubauwohnung zu ziehen. Weil wenn man anschaut, welche Mieten angesetzt werden, wir liegen da teilweise bei 12, 13 Euro. Ja, unterm Strich, wir sind immer Kaltmieten, muss man auch sagen, muss sich einer erst einmal langfristig leisten können. Ich glaube, in der Erstvermietung ist das auch möglich, dies zu erzielen. Ob das langfristig tatsächlich erzielbar sein wird, wird die Zeit zeigen.
Die Höhe der Miete ist natürlich auch wesentlich für die spätere Rendite. Bei Bauherrenmodellen darf ich eben eine Zeit lang keine so hohen Mieten verlangen. Dafür bekomme ich aber auch die Landesförderung und ich werde auch steuerlich belohnt, kann man das so sagen?
Ja, Sie werden steuerlich belohnt, das kann man durchaus so sagen. Also durch das System Bauherrenmodell haben Sie vor allem zwei große Vorteile. Der erste große Vorteil ist, Sie können als Bauherr gewisse Werbungskosten geltend machen, manche sofort, also sofortabzugsfähige Werbungskosten. Auf der anderen Seite dann Werbungskosten, die ich über die 15 Jahre verteilen kann. Und der zweite und meiner Meinung nach der größte Vorteil ist die sogenannte 15-AFA. Das heißt, Sie können sämtliche Baukosten eines Bauherrenmodells auf 15 Jahre abschreiben, was natürlich ein Riesenvorteil ist gegenüber der Normalabschreibung über 67 Jahre. Das heißt, ein Bauherrenmodell für den Bauinvestor durch die Folgeabschreibung und durch die Verlustzuweisungen in die ersten 15 Jahre erhöht es die Rendite. Und für den, der finanziert in Wirklichkeit, schmälert es den Eigenkapitaleinsatz, weil man halt einen Teil, sage ich, der Mieter und einen Teil die vorzeitige Abschreibung mithilft einfach. Man muss aber auch sagen, das ist kein Steuergeschenk, ja, sondern es ist im Prinzip nur eine Steuerverschiebung, weil irgendwann ist natürlich Zahltag auch bei der Steuer. Und wenn ich den Totalgewinn erreichen muss oder erreichen will, muss ich zu einem gewissen Zeitpunkt mehr Steuern gezahlt haben, wie ich von der Finanz in Wirklichkeit bekommen habe. Das heißt, jeder, der glaubt, er kriegt etwas geschenkt, dem ist nicht ganz so.
Das heißt, man spricht daher auch nicht von Steuervorteilen, sondern von Steueroptimierung gerne.
Ja, genau, Steueroptimierung oder steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Also der Ausdruck Steuervorteile gefällt mir nicht ganz, obwohl es natürlich in der Abschreibungsphase durchaus Steuervorteile sind, die aber dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgezahlt werden müssen.
Bauherrenmodelle sind auf jeden Fall interessant für Menschen, die in einer hohen Steuerklasse sind. Gibt es da irgendeine Faustregel, ab welcher Progressionsstufe es sich besonders auszahlt?
Also man sollte zumindest eine 42er Progressionsstufe haben, das heißt, die geht los bei 60.000 Euro. Das heißt, man sollte aber in dieser Progressionsstufe die vollen Werbungskosten geltend machen. Das heißt, ich sage, ein Bauherrenmodell rentiert sich wahrscheinlich so ab 70.000 bis 75.000 Jahreseinkommen. Dann kann man sagen, ist ein Bauherrenmodell sicherlich überlegenswert und auch einer Vorsorgewohnung meiner Meinung nach zumindest von der Rendite her überlegen. Umso höher natürlich die Progression, umso besser.
Kann man die Renditen von Bauherrenmodellen und Vorsorgewohnungen überhaupt leicht vergleichen, wenn die steuerliche Situation der Anleger da eine große Rolle spielt? Die ist ja sehr individuell.
Der Vergleich ist nicht ganz einfach. Also für die Einzelperson kann man es durchaus machen, weil man sagt, der hat halt eine Progression und dann kann man es in Wirklichkeit ausrechnen, welches Modell für einen besser ist oder besser geeignet ist. Bei unterschiedlichen Progressionsstufen wird es natürlich schwierig, weil auch, sage ich, die Darstellung bei den einzelnen Modellen sehr unterschiedlich ist. Das heißt, eine Vorsorgewohnung wird zumeist Vorsteuerrenditen dargestellt, klarerweise, weil man halt sehr bald in einer Versteuerung drinnen ist. Beim Bauherrenmodell werden immer Nachsteuerrenditen dargestellt, weil halt in den ersten Jahren die 15-AFA und die daraus resultierenden Folgeverluste natürlich auch Teil der Rendite sind, die generiert werden können.
Kann man trotzdem ein Beispiel machen oder kann man trotzdem sagen, mit welchen Renditen man momentan ungefähr rechnen kann?
Ist auch schwer zu sagen, weil es hängt immer von der Lage und den Ort ab. Aber ich sage, Vorsorgewohnungen werden es liegen, so um die 2,5-3% Vorsteuer, so um den Daumen gesagt. Bei Bauherrenmodellen liegen sie bei rund 2%, 2,5% Vorsteuer. Durch die 15-AFA werden sie also 3,5 bis 4% Nachsteuerrenditen haben. Das heißt, sie haben in den ersten 15 Jahren, wo die 15-AFA ist, bei einem Bauherrenmodell, sofern die Progression stimmt, rund die doppelte Rendite Nachsteuer wie bei einer Vorsorgewohnung in vergleichbarer Lage. Das dreht sich natürlich nach den 15 Jahren dann, weil dann ist beim Bauherrenmodell bis auf das Altgrundstück alles abgeschrieben und das Grundstück kann in Wirklichkeit auch nicht abschreiben. Das heißt, dadurch dreht sich das dann irgendwann. Aber in den ersten 15 Jahren kann man sagen, haben Sie beim Bauernmodell die doppelte Rendite wie bei einer Vorsorgewohnung, bedingt durch die 15 Läufer.
Und bei einer Vorsorgewohnung können sich jetzt die meisten etwas vorstellen. Da kann ich auch schon eine fertige Wohnung kaufen. Bauherrenmodell oder Bauherr, das klingt so nach Baustelle, Schaufel in die Hand nehmen oder zumindest selber die Pläne zeichnen. Was hat es mit dem Namen auf sich? Muss ich da wirklich selber Hand anlegen?
Also selber auf der Baustelle stehen müssen Sie nicht, Gott sei Dank. Es ist so einfach, Bauherrenmodelle, das heißt, der Investor muss eine Bauherreneigenschaft übernehmen, dass er diese steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten geltend machen kann. Hier muss man unterscheiden zwischen kleinen und großen Bauherrenmodellen. Die kleinen Modelle sind die klassischen Investoren-Publikumsmodelle, wo im Prinzip der Emittent schon gewisse Vorleistungen gemacht hat. Das heißt, er hat meistens schon eine Planung gemacht, er hat geschaut, ist das Ding förderungswürdig, hat vielleicht schon um eine Förderung angesucht, es gibt möglicherweise schon eine Baugenehmigung. Das heißt, man kann hier schon Vorarbeit leisten. Der Investor steigt in Wirklichkeit in ein fertiges Modell ein und hat noch gewisse Risiken zu übernehmen, das im Prinzip als Bauherr gilt. Diese sind, wenn man es kurz zusammenfasst, er hat als Bauherr das Boden- und Deckenrisiko zu übernehmen. Das heißt, bei Sanierungen im Prinzip, das gibt es ja nur bei Sanierungen, das Deckenrisiko, das heißt, falls eure Decken im Prinzip noch zusätzlich fällig wären. Er muss im Prinzip, sage ich, das Zinsrisiko, das Bauzeitzinsrisiko übernehmen, falls der Bau länger dauert und im Prinzip, wenn behördliche Auflagen während der Bauzeit kommen. Das ist im Prinzip, sage ich, die Risiken, die beim kleinen Bauherrmodell so vom Bauherrn zu übernehmen sind, das auch steuerlich als Bauherr gilt. Ja. Beim großen Bauherrmodell schaut das ein bisschen anders aus, weil beim großen Bauherrmodell muss er tatsächlich als Bauherr auftreten. Das heißt, alle relevanten Entscheidungen müssen tatsächlich von den Investor oder von den Investoren gefällt werden. Das heißt, von der Planungsvergabe über die Baueinreichung, über die Vergabe der Gewerke und so weiter. Und er hat auch das gesamte Baukostenrisiko zu tragen. Dafür hat das große Bauherrmodell gewisse steuerliche Vorteile. Das heißt, ich kann mehr Werbungskosten sofort absetzen. Und ich habe die Grunderwerbsteuer nur von der Altliegenschaft zu bezahlen. Beim Kleinbauernmodell ist die Grunderwerbsteuer von der Gesamtinvestitionssumme zu zahlen.
Was Bauernmodell und Vorsorgewohnung auf jeden Fall verbindet bei allen Unterschieden, sind sehr langfristige Investments. Wie lange ist mein Kapital bei beiden Formen gebunden?
Im Prinzip, ich will nicht sagen ewig, aber ich sage für mich immer eine Investition, eine physische Immobilie ist immer was Langfristiges. Also ist nichts für Spekulanten, das muss man auch ganz ehrlich sagen, sondern für jemanden, der sich halt eine Zusatzpension aufbauen will. Es ist zumindest solange man den Totalgewinn noch nicht erreicht hat, ist im Prinzip ein Verkauf steuerschädlich oder problematisch. Das muss ganz klar gesagt werden. Und der Totalgewinn hängt immer davon ab, wie viel ich finanziere, wie viel Eigenkapital sitze, wie viel Abschreibungspositionen habe. Das heißt, ich sage im Schnitt zumindest, sage ich, beim Bauherrmodell wird man kommen auf 25 bis 30 Jahren. Beim Barzeichner deutlich darunter, weil wenn ich keine Kredite abschreibe, Bauherrmodell wird dann so im 10., 11., 12. Jahr manchmal sogar darunter im Totalgewinn sein. Bei der Vorsorgewohnung geht das meistens viel schneller, weil halt da diese Werbungskosten nicht angesetzt werden können oder in dieser Höhe nicht angesetzt werden dürfen.
Wenn ich nach dieser langen Zeit verkaufen will, dann kann ich natürlich die Vorsorgewohnung wie jede andere Eigentumswohnung verkaufen. Beim Bauherrenmodell habe ich einen Hausanteil. Geht das ähnlich leicht wie der Verkauf einer Wohnung oder ist das schon ein bisschen schwieriger, weil der Markt da einfach enger ist?
Also die meisten Anleger stellen sich schwierig vor, Miteigentumsanteile zu verkaufen. In der Realität ist es gar nicht so schwierig, wie die meisten glauben. Also es gibt hier einen Markt dafür, die genau nach sowas suchen. Das sind meist Bauherren, die schon Bauermodelle gemacht haben, die keine neuen mehr machen wollen, weil sie vielleicht auch diese Abschreibepositionen nicht mehr geltend machen können. Das heißt, die kennen das System und sagen, okay, investiere ich in ein altes Bauermodell, weil ich habe den Mietenpool, ich kenne das Haus und zahle jetzt ein und kriege sofort Mieteinnahmen heraus. Also Bauherrmodelle, alte Bauherrmodelle, Anteile sind durchaus gut verkaufbar, wobei man schon sagen muss, dass natürlich eine Wohnung, wenn man sie wirklich verkaufen will, immer leichter zum Verkaufen ist, weil eine Käuferschicht noch dazukommt, das ist der Eigennutzer. den ich bei einem Bauherrmodell nicht habe, weil ich in Wirklichkeit keine Wohnung verkaufe, sondern einen idealen Anteil. Und ein Eigennutzer ist doch oftmal, wenn ihm die Wohnung gefällt, bereit mehr zu zahlen als einer, der als Investor rechnet und sagt, ich will eine gewisse Rendite für mein Investment haben.
Was passiert, wenn ich das Investment jetzt Vorsorgewohnung oder mit Eigentumsanteil an meine Kinder weiter schenken will? Gibt es da Einschränkungen?
Gibt es eigentlich nicht, wobei Schenkung ist in Wirklichkeit wie Verkauf. Wenn man es schenkt, muss man immer auf die Liebhaberei aufpassen. Aber sonst gibt es in Wirklichkeit keine Einschränkungen. Die einzige Einschränkung, die ich habe bei einer Wohnung, ich kann einer Wohnung nicht dritteln. Ja, das geht halt bei ideellen Anteilen sehr gut. Das heißt, ich habe Klienten, die halt auch 3, 4 Kinder haben. Wenn er jetzt sagt, ich habe jetzt 120 Anteile von einem Haus, die kann ich halt super dritteln oder vierteln. Wenn ich sage, ich habe nur eine Wohnung, tue ich mir halt bei 4 Kindern ein bisschen schwerer, diese aufzuteilen. Aber sonst gibt es in Wirklichkeit keinerlei Unterschiede.
Also Wohnungseigentum geht immer nur mit maximal 2 Eigentümern.
Ja, genau so ist es.
Herr Neumann, Sie haben es eh schon vorher mal im Gespräch gesagt, Sie glauben nicht, dass wir eine Immobilienblase haben oder so schnell bekommen werden. Noch einmal zum Abschluss Ihre Einschätzung des Immobilienmarkts. Jetzt hat die Nationalbank erst im Juni vor einer Überhitzung gewarnt. Wie groß oder wie klein ist die Blasengefahr tatsächlich?
Es ist schwer zu sagen, weil ich sage, die Glaskugel hat niemand. Ja, es ist nur so, solange die Zinsen, glaube ich, so niedrig bleiben, werden die Anleger noch Alternativen suchen, solange es kein Geld für, also keine Zinsen für ihr Geld auf der Bank bekommen, wird die Immobilie immer en vogue bleiben. Ich erkläre es beim Klienten immer so, es hat auch, wie man höhere Zinsen gegeben hat, hat jedes Investment einen Risikoaufschlag. Das ist, egal ob man jetzt Aktien hat, Immobilien, was auch immer, dass jemand zeichnet, will einen gewissen Risikoaufschlag auf den risikolosen Zins haben. Dieser Risikoaufschlag, sage ich, wie wir 3% Zinsen gehabt haben am Sparbuch, hat man halt für die Immobilie 5, 5,5, 6% haben wollen. Und dieser Risikoaufschlag ist in Wirklichkeit zwar kleiner geworden, aber meiner Meinung nach noch nicht so klein, dass man sagen, wir haben eine Blase. Wenn jetzt momentan bekomme ich 0 Zinsen auf meinem Sparbuch, na, und ich kriege in der Immobilie noch 2 bis 3%, sage ich, Verzinsung. Das heißt, es ist zwar kleiner geworden, dieser Risikoaufschlag, aber er bewegt sich noch nicht in diese Richtung, dass ich sage, es ist überhaupt kein Risikoaufschlag mehr da. Wenn wir das hätten, ja, dann, oder der noch viel kleiner wird, wie er jetzt schon ist, dann müsste man sich irgendwann einmal aufpassen, wenn man sagt, okay, jetzt sind die Zeiten, dass man mal vorsichtiger investieren sollte. Aber die Alternativen sind halt momentan kaum gegeben.
Danke, Herr Neumann, für Ihre Immobilienexpertise. Wenn Sie die Unterschiede zwischen Bauherrnmodell und Vorsorgewohnung, die Vor- und Nachteile dieser beiden Anlageformen noch einmal übersichtlich zusammengefasst nachlesen wollen, empfehlen wir Ihnen die dazu passende Geschichte in der Juni-Ausgabe des Gewinn. Die finden Sie digital in unserem Artikelarchiv auf gewinn.com. Einfach unter dem Punkt Mein Gewinn registrieren und unser Archiv kostenlos testen. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Als Gewinnabonnent haben Sie natürlich dauerhaft Zugriff auf alle digitalen Gewinnausgaben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.